Man weiß heute, dass die Menschen, die mit Visualisierung arbeiten, die sich die Probleme vorstellen, wesentlich weiterkommen als die, die sich vorstellen, wie sie am Ziel sind und jubilieren.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Woche spreche ich mit Dami Schaaf über den Sinn und Unsinn von Zielen und Geld. Der Titel unserer Folge dieses Mal ist sehr lang und yep, es ist auch mal wieder einiges drin. Was viel mehr an dieser Stelle hervorhebenswert ist, ist, dass ich dieses Intro jetzt gerade zum ersten Mal nicht einfach nur in ein Mikrofon spreche, sondern gleichzeitig auch in eine Kamera. Denn ich habe mir vorgenommen, Humans Are Happy in diesem Jahr nach und nach und Stück für Stück auch als Videopodcast zu veröffentlichen. Mit nach und nach meine ich an dieser Stelle übrigens einfach, dass ich noch nicht garantieren kann, dass wirklich jedes Interview und jede Solo-Folge als Video verfügbar sein wird, aber tendenziell möchte ich in diese Richtung auf jeden Fall gehen. Für dich ändert sich daher gar nicht viel. Du kannst nämlich weiterhin Humans Are Happy als Podcast dort hören, wo du es vorher auch schon gehört hast. Wenn du allerdings Lust hast, mir bzw. mir und meinen GesprächspartnerInnen beim Sprechen zuzuschauen, dann kannst du auf dem YouTube-Channel von Humans Are Happy das ab jetzt ebenfalls tun. Der YouTube-Kanal von Humans Are Happy heißt, oh Wunder, Humans Are Happy. Also, wenn du Lust hast, dann schau da einfach gerne mal vorbei. Wie immer erhältst du die wichtigsten Erkenntnisse aus allen Gesprächen einmal pro Monat im Humans Are Happy Newsletter. Anmelden dazu kannst du dich unter humansarehappy.org oder über den Link unter diesem Gespräch. Und jetzt geht's auch schon los mit diesem Gespräch und mit Dami Schaaf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen bei unserer ersten Folge im Jahr 2025. Krass. 2025, ein Vierteljahrhundert in den 2000ern ist jetzt quasi schon um. Ist das nicht irre? Oder das fast ist, um.
Wo du das jetzt sagst, erinnere ich mich gerade dran. Ich meine, ich war ja 8, ne? Im Jahr 2000.
Ja, ich nicht ganz
und
so.
Ja, aber ich musste gerade dran hängen und dann sind wir irgendwie so Mitternacht runtergelaufen und ich glaube, mein Bruder sagte irgendwas mit Willkommen im neuen Jahrtausend oder so.
Genau.
Witzig. Ja. Und wir auch 2025, oder wo du es erwähnst, muss ich dran denken, ich glaube, wir haben 2023 unser erstes Gespräch geführt, Dani, oder? Und das war im Februar, das weiß ich noch, oder? Also das ist ja auch dann fast schon 2 Jahre.
Ja. Wow. Für die schnelllebige Zeit führen wir schon eine lange Ehe, Leo.
Tun wir. Weißt du, was mir letztens auffiel oder was ich so witzig fand? Diese Gespräche, die wir hier aufnehmen, dann gibt's da ja Audiodateien und ich habe dann mit Eileen geschrieben gehabt, hey, kannst du mir das schicken? Und dann hat sie gesagt, ja, hier Gespräch, ihr habt das ja nummeriert scheinbar, Gespräch Nummer 20 und ich zähle halt nicht mit. Und dann dachte ich mir so, krass, das ist schon Gespräch Nummer 20. Also das hier ist jetzt dann, was weiß ich, 22 oder so. Mhm. Das ist schon viel.
Ja, ja.
Viele Themen.
Gut, wir tun unser Bestes und haben uns überlegt, heute ist eben erste Folge im neuen Jahr. Das ist, glaube ich, ein Thema, was viele beschäftigt, ist immer wieder, welche Ziele will ich eigentlich im Leben verfolgen? Und auch, welche Geldziele habe ich eigentlich im Leben? Oder gibt es das überhaupt? Oder wie ist mein Umgang mit Geld? Habe ich genug davon? Habe ich nie genug davon? Und wir dachten, wir schauen uns das einfach mal ein bisschen an, weil es eigentlich ein ziemlich spannendes Thema ist und inzwischen ja auch viel in der esoterischen Szene angekommen ist, dass man das manifestiert, das Geld, und das ist alles, was mit der Psyche zu tun hat und so weiter und so fort. Und ich denke, wir gucken einfach mal drauf und geben so unsere Haltung, Meinung, Wissen weiter. So. Ja.
Wir haben ja gerade so diese Formulierung gehabt, der Sinn und Unsinn von Zielen. Und da kommen mir 2 Punkte gerade. Das eine ist, da haben wir, glaube ich, auch ab und zu schon drüber gesprochen, wenn ich ein Ziel habe, dann muss ich ja auch wissen, wo ich stehe und wo ich jetzt bin, ne, dass man da irgendwie so ein Spannungsfeld halt bauen kann, auf dem man sich bewegt. Das ist gar nicht so die Frage, glaube ich, oder das darf man einmal erwähnen. Aber ich finde Ziele immer was total Sinnvolles. So, also ich weiß noch, oder ich muss gerade dran denken, da war ich
22 und war mir so mit meinem Studiengang unsicher, wollte dann irgendwie was anderes studieren und da gab es eine Zeit, da hatte ich keine richtigen Ziele, weil ich einfach nicht wusste so richtig, was ich will. Ich habe damals in einer WG gewohnt und meine Mitbewohner sind halt so zur Uni gegangen und haben so ihren Kram gemacht und auf irgendwas hingearbeitet und ich habe ganz, ganz viel so rumgegammelt, wenn man so will. Und das könnte man jetzt ja denken, das ist irgendwie voll geil, die ganze Zeit so, was weiß ich, ne, du wohnst in irgendeiner WG in Hamburg, bist jung und kannst irgendwie Kram machen. Aber es war einfach voll nicht cool. Es war einfach scheiße. So, ich hatte da keine Richtung und das war echt blöd. Und daher, ich finde Ziele immer gut. So, aber sie können natürlich auch unsinnig sein, Druck machen, keine Ahnung, was kommt dir da?
Also ich unterscheide ganz stark zwischen einer Vision, also sozusagen zwischen dem Nordstern und Zielen, weil ich glaube, dass wir uns mit Zielen ganz schnell verrennen können, wenn wir gar nicht wissen, was das größere, der größere Sinn dahinter ist. Also ich kann natürlich jetzt das Ziel haben, keine Ahnung, ich was kann man so als Ziel haben, dass man, die meisten, viele jetzt im Neujahr, ich will abnehmen, ich will fit werden oder ich will mehr Geld oder mehr Freude oder sonst was. Das sind ja alles keine Ziele per Definition, weil es einfach nur Ideen erstmal sind. Aber wenn wir uns nicht Gedanken machen, wofür wir das denn wollen, ist es halt total schwer. Also es A, verrennen wir uns dann oft in kurzfristigen Ideen so und haben eigentlich keine Idee, wo gehört das hin? Also was ist die Vision dazu? Und das ist für mich, oder der Traum, also so, das ist für mich, glaube ich, immer wichtig gewesen. Also das, ich glaube, meine erste Vision war tatsächlich als Kind irgendwann mit 10 eben diese Idee, ich möchte nach Kanada. So, das war das gelobte Land, so. Und das war natürlich, als Kind hatte ich noch keine Ahnung von Zielen oder sonst was. Aber ich hatte die Idee, ich fange jetzt an, mein Taschengeld zu sparen, damit ich, sobald ich erwachsen bin, dahin kann. Das heißt, ich hatte eben eine wilde Idee, die völlig fernab jeder Realität lag, sozusagen, so von meinem Leben, aber die mich tatsächlich dahin gebracht hat, dass ich mit 23 in Kanada war. So, was eben in meiner Altersstufe relativ ungewöhnlich war. Das war halt eine riesige Fernreise. Also das hat einfach kaum jemand gemacht, also den anderen Kontinent zu besuchen. So. Und danach bin ich ein riesiges Loch gefallen, das weiß ich noch, weil ja mein Lebenstraum schon beendet war.
Oh nein, ja, das ist so. Natürlich dann blöd.
So, also da kann ich mich wirklich noch ganz doll dran erinnern, dass da ein riesiges Loch war, weil ich dachte, das war der Traum meines Lebens, so, das habe ich jetzt gemacht, jetzt ist durch.
Ja, durchgespielt, alles erreicht.
Ja, alles erreicht, das Leben ist fertig sozusagen, so. Und dann habe ich also auch das gelernt, dass, wenn man sich Träume erfüllt, durchaus danach oftmals ein Loch kommt, so, weil man keinen neuen Traum hat, noch keine neue Ausrichtung, wo man vielleicht hin möchte oder so. Und dass das eben auch dazu gehört, so. Ja, aber das war, glaube ich, so meine erste Vision und mein erstes Ziel, so ganz konkret. Und deswegen war für mich, glaube ich, immer wichtig diese Idee, wo will ich denn hin oder was macht Sinn für mich? Also es war ganz eng für mich mit einer Sinnfrage verbunden, ja. Passt das in den allgemeinen Sinn meines Lebens, was ich mir da als Ziel nehme? Und ich glaube, das haben viele Menschen nicht verknüpft, so, also weil sie dann mit so Alltagszielen oder was man denkt, was das Leben von mir fordert, eben Studium, Ausbildung, ein Job, so und so viel Geld, Beziehung und so, aber das nicht einbettet in das, wie soll sich mein Leben eigentlich anfühlen? Was ist der Sinn von dem, was ich da tue? Und dann kann man sich eben sehr schnell verrennen und hat eben Ziele und erreicht die und merkt, die machen einen gar nicht zufrieden. Die erfüllen einen nicht.
Also was ich jetzt verstehe, ist, dass du sagst, okay, wir unterscheiden oder du unterscheidest zwischen Zielen und Visionen und im besten Fall weiß ich, was irgendwie so eine Art Vision ist oder wie ich vielleicht möchte, dass mein Leben sich anfühlen soll. Und dann kann ich eben die Dinge, die ich so im Kleinen oder im Konkreten eben tue, schauen, ob die irgendwie darauf einzahlen oder mich dorthin vielleicht tendenziell bringen oder irgendwie dem zuträglich sind. Das ist, was du sagst gerade. Genau. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau.
Ja.
So. Ja. Und so eine Vision halt, also oft wird das ja so synonym genommen, aber eine Vision hat erstmal gar nichts mit Zielen zu tun. So, das ist so der Nordstern, den man vielleicht nie erreicht. Ja.
Mhm.
So, aber okay. man hat sozusagen, man hat eine Richtung dadurch. So, aber ich erreiche den Nordstern nicht. Ich habe ihn nur als Wegmarke. Ja, ich werde aber nie bei dem Nordstern ankommen. Vielleicht, wenn das zum Beispiel was ist, was auch keine festen Ziele sind, wie die ich materialisieren kann, sondern Erfüllung oder Frieden oder innere Ruhe. Das sind Nordsterne. Das sind keine Fixpunkte. Die vielleicht erreiche ich die. Vielleicht werde ich nicht Buddha. So, aber ich bin eben, ich weiß, das ist die Richtung, die ich haben möchte, so, und das ist eben ganz wichtig, das zu unterscheiden, weil wir sonst uns natürlich tierisch unter Druck setzen, ja, wenn ich den Nordstern mit einem konkreten Ziel verwechsel, zum Beispiel, ja, wo ich unbedingt morgen, übermorgen, in 2 Jahren ankommen muss, so.
Also ich muss da irgendwie gerade dran denken, Ziele sind dann ja scheinbar sehr viel, also runtergebrochener, kleiner als eine Vision. Ich denke gerade dran, das, was ich mal gelernt habe, ich habe relativ früh neben meinem Studium, ich habe ja gerade schon von der Zeit erzählt, habe ich parallel so verschiedene Fernstudienlehrgänge gemacht, habe eine Fitnesstrainerausbildung zum Beispiel gemacht, da arbeitest du ja viel mit Zielen, ja, mit den auf Zielstellungen deiner Kunden. Konkret. Und du hast ja auch gerade beispielsweise gesagt, ja, Anfang des Jahres, vielleicht wollen Leute abnehmen, das ist so ein Klassiker, ne, oder fit werden oder was auch immer. Und da habe ich mal gelernt, das war ganz witzig, so, ja, abnehmen ist eigentlich kein Ziel, weil das kannst du erreichen oder nicht, das kannst du vor dir herschieben, aber, und das kennen wahrscheinlich viele, diese Smart-Formel jetzt für Ziele, das ist ja auch kein Hexenwerk. Also Smart heißt hier, ein Ziel muss spezifisch sein, also abnehmen, messbar, 2 Kilo, ne, von, was weiß ich, jetzt wiege ich 75, will 73 wiegen. A, angenommen, also dass ich es innerlich wirklich zu mir nehme, realistisch, 2 Kilo ist realistischer als 35 Kilo und T ist zeitlich terminiert bis Februar. So, keine Ahnung, ne? Das wäre ein smartes Ziel jetzt. Ja. Aber so technisch hatte ich gerade, also am Anfang, als wir die Folge gestartet hatten, war ich gar nicht, also jetzt bin ich bei dieser technischen Definition von Zielen, so. Und das macht's ja auch irgendwie handhabbar, ja? Das macht's irgendwie anfassbar. Dann kann ich mich darauf hinbewegen, weil innere Zufriedenheit oder Gelassenheit, das kann ich nicht smart definieren, das geht gar nicht. Vielleicht ist es dann auch interessant, wenn wir jetzt sagen, der Sinn und Unsinn von Zielen, dann könnte ich sagen, 2 Kilo in einem Monat abnehmen, das ist ein sinnvolles Ziel, wenn das jetzt irgendwie, was weiß ich, in die Richtung geht, die meinem Nordstern zuträglich ist. Aber als Ziel sich zu setzen, die ganze Zeit gelassen und ruhig zu sein, das wäre ein voll unsinniges Ziel, so gesehen. Sondern wenn, dann wäre es so eine Art Nordstern, an dem ich mich immer wieder ausrichten kann. Wenn ich das jetzt so richtig ordne in meinem Kopf.
Ja, weil das halt, weil es, glaube ich, es gibt ja Dinge, die wir gar nicht wissen, wie die sich anfühlen, weil wir da noch nicht sind. Also, wenn ich zum Beispiel immer hibbelig bin, habe ich gar keine Referenz für, wie ich mich fühle, wenn ich ruhig und gelassen bin. Das heißt, ich gehe irgendwo hin, ich breche in unbekanntes Land auf. So.
Mhm.
Und das heißt, irgendwann werde ich vielleicht aber die Erfahrung machen, das könnte ich mir vorstellen, darum geht's, das ist das Gefühl. Ich bin plötzlich einfach mal hier und fühle mich und will nichts. Ich atme durch, mein Körper ist irgendwie ruhig. Ah, dann kriege ich eine Referenz, darum geht's. Und jetzt kann ich natürlich sagen, oh, ich bin angekommen, das war's. Aber das ist sehr unwahrscheinlich so, sondern ich habe quasi einen ersten Geschmack bekommen. Und das heißt, ich werde da nicht ankommen, weil es etwas ist, was ich immer, immer, immer quasi steigern kann. So auf eine Art und Weise, die ich aber überhaupt noch nicht weiß, weil ich keine Ahnung habe, wie sich das anfühlt. Und das sind natürlich ganz schwierige Ziele in dem Sinne, weil ich sie eben nicht smart verpacken kann, so, sondern es ist etwas, eine Ausrichtung. Ich möchte mehr Ruhe und Stille in meinem Leben haben oder möchte mich ruhiger fühlen und fange an, vielleicht Dinge zu üben, die, von denen ich annehme am Anfang, ich weiß es halt nicht, dass sie mich vielleicht dahin bringen. Und dann kriege ich die ersten Geschmacksrichtungen. Und dann gibt es Leute, die sagen, diese Geschmacksrichtung, das reicht mir schon. Ende. Und andere sagen, oh, das ist eine tolle Geschmacksrichtung, ich will mehr davon. Ja, und dann wissen wir gar nicht, wohin uns das führen wird, weil wir es eben noch nicht kennen. Und ich glaube, das ist eine Dimension, auch wenn ich Kommentare lese und Fragen manchmal, das ist eine Dimension, die viele kaum noch aushalten oder wahrnehmen können, dass Dinge eben gar nicht vorstellbar für uns sind, wenn wir sie nicht kennen. Und die sind auch nicht beschreibbar in dem Sinne. Also ich kann natürlich beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn ich mich ruhig fühle. Aber du kannst es trotzdem nicht nachvollziehen, wenn du das Gefühl nicht kennst. So. Und ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass es so ist wie mit Google. Was es bei Google nicht gibt, fängt an, non-existent zu werden, quasi. Mhm. Es verschwindet in der Nicht-Existenz. Weil wenn wir die Vorstellung haben, dass wir alles schon wissen, also wie sich ein Ziel anfühlt oder eine Richtung anfühlt, und sonst gibt es das quasi gar nicht, dann verzichten wir auf ganz, ganz viel. Macht das Sinn? Oder ist das zu abstrakt?
Ja, es macht absolut Sinn. Es ist halt so, ich finde, was für mich dabei hochkommt, ist klassisches Out-of-the-Box-Denken. Und wenn ich mir denke, dass alles, was es in der Welt geben muss, über Google auffindbar ist, dann bin ich aber sowas von in der Box.
Ja, aber es sind oder wir ich alle denke immer in der mehr. Box.
Natürlich, ja. Natürlich. Ja. Ich nehme mich da ja auch nicht raus. Aber das ist einfach ein klassisches Ding, out-of-the-box zu denken. Google ist ja nicht die Grenze des Wissens. So, ne, auch wenn da viel drin ist, aber auch vieles nicht.
Ja, und vor allem für mich nicht, weil ich ja sowieso nur ausgeworfen bekomme, was zu mir passt.
Das muss man dazu auch nochmal sehen. Aber ich finde den Punkt mit der Richtung total spannend. Ich spinne jetzt mal dieses Beispiel mit dem Abnehmen weiter, weil was es ganz häufig auch gibt, was ich auch realistisch erlebt habe, Leute sagen, ich will 10 Kilo abnehmen, machst dich auf die Reise, nimmst 6 Kilo ab und sagst, mir geht's super, ich brauche die letzten 4 gar nicht. Und dann ist das eine gewisse Flexibilität auf dem Weg, weil du hast so eine Richtung, ne? Von mir aus auch ein konkretes Ziel, aber passt dann dich selber währenddessen an, weil du merkst, ah nee, hier ist es ja schon voll okay. Ja, so kann es dann manchmal auch unsinnig sein, an einem Ziel festzuhalten, wenn du eigentlich schon an einem guten Punkt bist.
Ja, so. Das Flexibilität ist durchaus ein wichtiger Faktor für Lebensglück. So, also einfach immer wieder ein Update zu machen, wo bin ich denn und gefällt es mir hier? Vielleicht möchte ich hier ja auch eine Weile bleiben. Und eine Gesellschaft, die so zielfixiert ist halt durchaus etabliert, ist eine ständige Unzufriedenheit. So, also weil ich nie da bin, wo ich doch denke, dass ich sein sollte. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir sozusagen bei uns bleiben und nicht immer in der Zukunft, wo wir etwas erreicht haben wollen. So, dann entgeht uns das Leben. Das ist einfach die Tragik dabei. Deswegen müssen wir gut aufpassen, eben, dass unsere Ziele und unser Nordstern mit uns verbunden bleibt.
Aber eben auch weit genug weg, dass ich es nicht zu sehr zu mir nehme. Also verbunden, ja. Aber also ich komme jetzt wieder zu meiner vielleicht auch ein bisschen technischen Formulierung, Prozessqualität, höher Ergebnisqualität oder Prozessorientierung ist mehr wert manchmal als die Ergebnisorientierung, weil wenn ich mich die ganze Zeit nur auf das Ergebnis konzentriere, dann bin ich ja nur in der Zukunft, dann bin ich nie im Jetzt.
Ja, das
aber
meine
wenn ich.
Ich meine das auch mit Verbundensein, also dass ich quasi noch fühle, was hat das mit mir zu tun und gibt es da noch ein Leuchten, weißt du, oder ist es nur noch eine Last? Also und halt, wenn ich mich immer wieder, und dazu gehört für mich zum Beispiel immer wieder zu hinterfragen, warum möchte ich da überhaupt hin? Also ist das wirklich mit mir verbunden oder ist das, weil ich denke, dass ich da hin muss oder weil jemand anders sagt, das sollte ich hingehen oder weil alle sagen, man braucht Haus und Hof und sonst ist man nichts geworden und so. Also das ist einfach ganz, ganz wichtig, eben immer wieder einzuchecken. Ist das eine positive Aufregung, die mich dahin zieht? Und eine Freude und auch ein Spaß am Weg unter Umständen, obwohl der auch nicht immer gegeben ist. Also jeder Weg wird Steine haben, die ich nicht cool finde. Aber so grundsätzlich bin ich positiv damit verbunden oder ist es einfach nur eine Last, die ich für andere auf mich nehme oder für den Gedanken, dass ich dann besser bin oder mein Leben besser ist.
Ja, total. Ich mag gerne so in diesen Zeitstrahlen denken und dann einfach einmal da, so was hat das mit mir zu tun, dieses Ziel oder diese Version, so mit dem Menschen, der ich heute bin und wer ist der Mensch, der ich darin sein will und was hat der mit dem Mensch zu tun, der ich heute bin? So, ne? Wo ist da irgendwie so eine Art Konsistenz gegeben oder ist es eigentlich voll abwegig oder würde das bedeuten, dass ich mich komplett verändern muss? So, ne? Das,
Was manchmal vielleicht auch gut ist, aber ich muss
ja.
es wirklich wollen. Also ich glaube, wichtig ist es zu wissen auch, dass egal wohin ich gehen will, ich zahle einen Preis.
Ja.
Ich zahle immer und immer einen Preis und ich muss wissen, was ich aufgeben muss, um etwas anderes zu erreichen. So ganz oft wird uns ja so vorgegaukelt, ja, Ziele und das ist alles nur toll. Nein. Und die positive Visualisierung. Und man weiß heute, dass die Menschen, die mit Visualisierung arbeiten, die sich die Probleme vorstellen, wesentlich weiterkommen als die, die sich vorstellen, wie sie am Ziel sind und jubilieren. Also das Einbeziehen der Probleme, die auf dem Weg erscheinen werden, ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn ich etwas erreichen möchte.
Unbedingt, stimme ich voll zu. Das ist total interessant. Man kann da ja so konkret sein, so, ne? Also im konkreten Plan, was könnte sein, was weiß ich. Wir sind in unserem Abnehmbeispiel, dann ist da auf der Arbeit im Konfi-Raum, aber stehen da die Kekse, so, ne? Wie gehe ich damit um? Da kann ich wirklich im Vorfeld planen oder was auch immer mir vielleicht Sätze parat legen, warum ich das ablehne und so. Aber auch auf so einer Metaebene das Unbewusste, also wenn man sich eine Reise, was weiß ich, vorstellt, ne, im übertragenen Sinne als Schiffsreise oder sonst wie, ne, und sich überlegen, was können da für Unwegsamkeiten sein, also wie fühlt sich das an, ne? Nicht, was ist jetzt konkret, ne, wie gehe ich mit den Keksen um, sondern wie gehe ich mit dem Gefühl um, was dann kommt. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Leuchtet total ein, dass das wäre interessant, diese, weißt du, wo du das, die Statistiken herst, weil die würden mich einfach interessieren zu lesen,
Welche
aber
Statistik?
dass es erwiesen ist,
Ach
wenn
so.
man quasi die Hindernisse nicht affirmiert, aber
Nee,
antizipiert.
weiß
Okay,
ich
aber
nicht.
kann man nochmal googeln, das finde ich
So.
interessant. Ja, leuchtet total
So.
ein.
Ja.
Voll
Ja,
gut.
und das Wichtige ist eben, finde ich eben erstmal, sich überhaupt Zeit dafür zu nehmen. Also wenn ich wirklich gucken will, wo will ich mit mir in meinem Leben hin oder in den nächsten 2 Jahren oder in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren, dann brauche ich Zeit dafür. Das kann man nicht zwischen Stuhl und Angel machen, weil man ein bisschen, finde ich, vordringen muss eben oder unter die Schicht des dopamingesteuerten ich will, sondern wirklich zu gucken, wer bin ich eigentlich gerade, was kann ich überhaupt auch leisten, wo stehe ich mit meiner Energie, was berührt mich, wo möchte ich hin? Ich hab einen ganz wunderschönen Film gesehen am Wochenende. Unsere kleine große Farm. Ich bin ja in dem Newsletter von Tim Ferriss und der hat den empfohlen. Und da er manchmal wirklich gute Empfehlungen hatte, habe ich da reingeguckt, so. Und der hat mich völlig umgehauen, hat mich so berührt. Das war ein Pärchen in Los Angeles. Sie ist Köchin und er Filmemacher. Und die haben dann irgendwie einen Hund adoptiert, weil ein Hundemessi, 120 Hunde in einer Wohnung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie
Wow.
auch immer, er hat einen davon genommen und der hat aber das Haus, also das Mietshaus, wo sie gewohnt haben, halt zusammengebellt, bis sie die Kündigung bekommen haben. Und wir hatten halt die Fantasie, besonders sie, eine Farm zu haben, wo sie quasi Essen anbaut für alles, was sie kocht. So. Und wie auch immer, die haben dann tatsächlich einen Investor gefunden, der quasi dieses baut, und haben dann also eine Stunde nördlich von Los Angeles, wenn man da schon mal war, weiß man, es ist eigentlich Wüste. Also das ist die Monokultur, bewässerte Monokultur, ganz schlimm so. Und da haben sie quasi eine aufgegebene Farm mit 80 Hektar gekauft, die mal Aprikosen hatte und einfach wirklich Betonböden. Also der Wahnsinn. Also die sind nicht mal so viel reingekommen mit dem Spaten. So versiegelt. So. Und dann haben wir jemanden dazugeholt, der quasi sich mit traditioneller Landwirtschaft auskennt. In dem Fall heißt traditionell wirklich ökologischer Landwirtschaft. So. Und innerhalb von 7 Jahren haben die da wirklich ein Paradies geschaffen. Unglaublich. Also leider ist ihr Berater nach 2 Jahren, 3 Jahren gestorben an Krebs sozusagen. Und die hatten keine Ahnung von nichts. Also wirklich keine Ahnung von nichts. So. Und die Vögel haben ihnen die Pfirsiche weggefressen. Die hatten Schnecken ohne Ende. Also der Wahnsinn, so. Aber sie sind dran geblieben und haben wirklich dieses Paradies, also wie von Luftaufnahme siehst du überall Wüste und Monokulturen und dazwischen dieses Grün quasi, so irre. Und da habe ich gedacht, ja, das ist so die klassische Umsetzung eines Ziels. Du hast diese Vision von diesem Garten, von diesen blühenden Gärten und du fängst auf diesem Wüstenboden an und sukzessive und Stück für Stück und mit viel Arbeit, dann konnten sie natürlich nicht alleine, dann haben sie quasi Anzeigen aufgemacht für junge Leute, die Bock haben, Woofer, ja, die Bock haben zu helfen und so und ja, und haben so eine Gemeinschaft auch aufgebaut, die da eben helfen und leben so und dann habe ich gedacht, also das, was mich natürlich total berührt hat, war, ich so dachte, okay, in 7 Jahren könnte man die Welt zu einem anderen Ort machen. So, jo. Wahnsinn, also das, ja. Aber das andere ist wirklich, was möglich ist, wenn du kontinuierlich an etwas dranbleibst. Und das ist natürlich etwas, was sich physisch zeigt. Also eben es nicht nur in meinem Kopf ist, ich werde ruhiger oder so, sondern eine physische Umsetzung hat. Aber das war wirklich so sehr berührend, was möglich ist, wenn man quasi Schritt für Schritt und Schritt für Schritt und Schritt für Schritt geht. So.
Und eine richtig hohe Frustrationstoleranz scheinbar auch hat. Also ja. Was du da erzählst, ne? Versiegelter Boden, Schnecken, Vögel, whatever, da gibt's ja bestimmt, ja. Da gab's einige Hürden mehr. Oh ja. Und ich glaube wirklich, dieses Dranbleiben ist, ne, also wenn man eben die Probleme irgendwie antizipiert oder im Vorfeld sie bedenkt, dann hilft es vielleicht, damit umgehen zu können, aber auch immer wieder sich dran zu erinnern, warum
genau.
Will ich das denn? Machst du das beispielsweise? Also ich funktioniere tatsächlich so, dass ich mir, wenn ich jetzt irgendwie ein Ziel habe, dass ich mir so Meilensteine, also eine Vision quasi für dieses Jahr und dann setze ich mir Meilensteine, das wären Ziele, so und dann spreche ich das wirklich runter, okay, was brauche ich dafür, was brauche ich dafür, was brauche ich dafür und dann entsteht halt am Ende, ja, nicht ein Projektplan, aber halt irgendwie so eine grobe Roadmap. Für mich funktioniert das so und ich finde es immer vollkommen logisch, alles, also so Dinge so anzugehen, aber ich glaube, andere Leute, weiß ich nicht, würde mich mal total interessieren, wie erlebst du das denn für dich oder mit Menschen, mit denen du zu tun hast? Ist es so ein, kann ja auch so ein, ich guck mal und dann schaue ich mal und.
Also ich mache das durchaus auch, halte mich aber nicht immer dran. So, aber ich kehre dann immer wieder dahin zurück quasi und überprüfe, wo ich so bin oder setze es neu auf, wenn ich merke, das stimmt überhaupt nicht mehr für mich. Aber ich weiß auch, dass das ein Ausreißerverhalten ist. Also die meisten machen das nicht. So, also ein Problem natürlich ist, je mehr ich unter Stress stehe oder auch je mehr Trauma ich erlebt habe, desto kürzer ist mein Planungshorizont. Also Stress bringt uns dazu, einen Planungshorizont unter Umständen von 24 Stunden zu haben. So, das heißt, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass man für Jahre plant. Also ich kenne viele, die sich kaum festlegen können, dass sie nächstes Jahr in Urlaub fahren, an welchem Datum. Also weil es noch gar nicht real vorstellbar ist. So. Also ich glaube, es ist nicht so häufig, wie wir das denken, dass jemand wirklich so durchplant. Und eben genau das macht, also das ist meine Vision und wie komme ich dahin, was sind die Schritte, was muss ich auch lernen unterwegs. Also das vergessen auch ganz oft Leute, wenn ich woanders hin will, brauche ich womöglich neue Fähigkeiten, die ich dafür brauche und die muss ich irgendwie lernen. Für mich war natürlich hier die Reise in dem Online-Geschäft, das war für mich auf sehr engem Raum wirklich kumuliert wirklich so eine Lernreise, so, weil ich wirklich keine Ahnung hatte am Anfang, also gar keine. Da quasi mir das alles langsam anzulernen und zu machen und zu tun. Das war für mich wirklich ein Abenteuer, ein totales Abenteuer, weil es absolutes Neuland war und ich keine Ahnung hatte, ob da jemals was bei rauskommt und. So, aber da habe ich sehr, sehr viel nochmal gelernt. Und ich weiß aber auch zum Beispiel, dass ich das mit 30 ich persönlich nicht hätte gekonnt, weil ich zu wenig Selbstregulation hatte. Ja. Zu wenig geschafft hätte, Sachen zu vertagen oder mit Stress umzugehen oder. Deswegen habe ich so alt werden müssen, um sowas quasi so ein Riesenprojekt dann, oder es hat sich herausgestellt, dass es ein Riesenprojekt war, eben umzusetzen. So, das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, dass eben, wenn wir nicht in unsere Selbstregulationsfähigkeit investieren und auch in unsere Reflexionsfähigkeit und alles, was damit zu tun hat, dann wundern wir uns oft, warum wir Dinge nicht umgesetzt kriegen, warum wir Ziele nicht erreicht bekommen, weil wir eigentlich immer wieder vom Wagen fallen, weil wir mit Frustration nicht regulieren können, weil wir nicht regulieren können, dass es so lange dauert und. Also gibt es ganz viele Faktoren, die ich intern auch bewältigen muss, damit ich auch größere oder längerfristige Zielhorizonte oder Visionshorizonte auch wirklich durchhalten kann.
Daran, finde ich, sieht man ganz gut, wie es manchmal Sinn macht, indirekt an etwas zu arbeiten. Ne? Weil wenn ich die ganze Zeit an meinem Ziel arbeite, so, aber halt, wie du es jetzt gerade sagst, vom Wagen falle, weil ich vielleicht vergesse, parallel an einem Softskill zu arbeiten, Regulationsfähigkeit, dann kann ich noch so viel konkret an meinem Ziel arbeiten. Ich muss eigentlich an einer anderen Stelle was machen. So, ne, also wie Dinge ineinander greifen. So, ja. Oder ne, das eine Sache auf das andere dann irgendwie einzahlt und miteinander verbunden ist.
Ja, ich glaube, dass so viele werden ja dann so engstirnig, dann erreichen sie ihr berufliches Ziel, aber währenddessen geht ihre Beziehung kaputt.
Ja oder sowas. Die Geschichte ist schon oft geschrieben.
Ja, genau. So. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen nochmal auch auf das Thema Geld eingehen. Ja. So, und ich glaube, Geld ist für viele ein riesiges Thema und ein schwieriges Thema, glaube ich, auch für viele. Für mich war es mein Leben lang ein super schwieriges Thema. Ich bin nie mit meinem Geld klargekommen. Aber für mich war, glaube ich, der Ausgangspunkt halt sehr schlecht. Also meine Mutter hat mich ja irgendwann, während ich noch in der Schule war, auf die Straße gesetzt, weil sie da ihrer Selbstverwirklichung frönen wollte und ihre Wohnung aufgegeben hat und alles und Job. Ja, und dann habe ich quasi ja mit nichts angefangen und kaum die Miete zusammenbekommen und so. Und es war einfach ein schlechter Start. Und Geld war in meiner Familie sowieso ein völlig chaotisches, ein chaotischer Umgang mit Geld. Meine Mutter hat Geld ausgegeben für schöne Dinge, wenn mein Vater ist völlig ausgeklinkt, wenn meine Mutter 3 Unterhosen gekauft hat, weil er das Verschwendung fand. Also das war völlig wirr in den Botschaften. Und so war ich auch mit Geld wirr. Wenn ich es hatte, habe ich es ausgegeben, aber meistens hatte ich es nicht. Ja, also ganz schwieriges Thema. Und jemand hat dann irgendwann, habe ich mal gelesen, hat jemand gesagt, Geld wird sich sofort in das umwandeln, was dir etwas wert ist. Da habe ich dann lange drüber nachgedacht, dachte, ja, das stimmt. Das verwandelt sich sofort in Fortbildung, in Bücher oder in sowas. So war das früher. Also früher
hat es sozusagen. Selbst wenn sich es nicht verwandelt, ne, und du es als in eine Rücklage verwandelst, dann verwandelt sich es ja in Sicherheit, wenn dir das was wert ist. So, ne? Also es stimmt absolut.
Ja, es verwandelt sich halt so. Und das war so der erste, okay, also es hat irgendwas sagt mein Verhalten mit Geld auch aus oder da gibt's noch irgendwas zu entdecken. So, das, also Geld war wirklich für mich das totale Rätsel. So. Und und ich glaube, dass das Schwierige ist, dass wir auch gesagt bekommen, dass man, also inzwischen ja sowieso ganz viel, ja, jeder kann Millionär werden und eigentlich darfst du gar keinen normalen Beruf mehr machen, weil das ja dich nicht dich nicht genügend Verwirklichung ist. Und ich habe manchmal Angst, dass alle irgendwann das wollen und niemand mehr Bäcker wird, weißt du, und keiner mehr Müllmann wird, dann haben wir ein Problem. Wenn alle sich verwirklichen wollen, so, also, oder auf eine Art und Weise so verwirklichen wollen. Aber was wollte ich sagen? Ach so, genau, dass wir gesagt bekommen, jeder kann Millionär werden, so. Und der Punkt ist, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist und vor allem nicht durch Lohnarbeit. Das ist das Problem. So, also, dass diese Idee, dass man reich werden kann, das funktioniert natürlich nicht, wenn du einfach eine Arbeit hast, so, die einfach einen fixen Lohn hat. So, dann müsstest du entweder unglaublich großartiger Investor oder Investorin sein, dass du so spekulierst, dass du mit deinem Lohn noch wirklich reich wirst, so. Aber ansonsten funktioniert es natürlich nicht, sondern
und Menschen, auch dann gehst man ja den Umweg über Spekulieren, mal ganz kurz.
Ja, genau, das ist richtig. Also, so, ja, genau. Also, dass wir einfach da schon oftmals eine Spannung aufbauen, die uns unglücklich machen, weil wir suggeriert bekommen, dass das, was wir verdienen, dazu führen soll, dass wir reich werden oder so. Und das klappt natürlich einfach nicht. Und heutzutage ganz banal, was Mieten kosten, ist für die meisten Leute schon fast nicht mehr erschwinglich mit normalen Löhnen. Deswegen ist der Umgang mit Geld vielleicht auch wichtiger denn je. So, aber auch sich davon Mythen zu befreien und durchaus mit zu beschäftigen, kann einfach helfen, weil man dann merkt, okay, es gibt bestimmte Gedanken, die ich habe, wie das funktionieren soll, die aber gar nicht real sind, die einfach real nicht funktionieren. Wenn ich keine Unternehmerin werden möchte, dann werde ich irgendwie gucken müssen, wie ich mich so qualifiziere vielleicht, dass ich genügend habe, um das Leben vielleicht zu führen, was für mich okay ist. So.
Ja, und wie viel brauche ich, um glücklich zu sein oder um mich sicher zu fühlen, um zufrieden zu sein? Weil das Geld ist ja am Ende auch, ne, also es macht vielleicht sicherer so, ne? Aber es macht ja auf jeden Fall nicht glücklich. Da gibt es ja auch ganz tolle Zahlen für. Ich glaube, es ist irgendwie ab irgendwas zwischen 2.500 und 3.000 Euro netto auf Deutschland aktuell. Und ab da bringt dir eigentlich jeder Euro mehr nichts für dein Lebensglück. So.
Ja, und das haben aber schon ganz viele gar nicht.
Natürlich haben das viele nicht, so, aber das ist ein hoher Lohn, ist keine Frage, aber es ist jetzt nicht Millionär sein. Ne? Das Nein. muss man mal ganz kurz sagen.
Genau. So. Also, aber wenn du die Zahl auf den Tisch legst, wenn die so ist, ich habe die, glaube ich, sogar noch als niedriger, aber inzwischen aber die kostet ja auch alles mehr. Genau. Heißt das für einen großen, großen Teil der Menschen, dass sie ständig in dem Spannungsfeld leben, nicht genug Geld zu haben eigentlich, um die Basics abzudecken. Also wenn das Auto kaputt geht, macht das so viel Stress, dass der eigentlich in keiner Relation steht, sozusagen. Und ich glaube, es ist einfach bei vielen Sachen wichtig, dass wir uns die nicht nur individuell angucken, sondern wirklich auch ein Stück gesellschaftlich angucken. Also wir bekommen immer die Reflexion, du bist schuld, also das liegt an dir, so. Du musst was tun, so. Du bist nicht genug, müsstest was tun. Und das macht natürlich extremsten Stress, so. Weil wenn ich Sozialpädagogin bin und ich krieg 1600 Euro netto, habe ich einfach ein Problem. Also vor allem, wenn ich alleine wohnen will oder so. Und das ist kaum zu machen. Und das ist eine Realität und hat nichts damit zu tun, dass ich schlecht mit Geld umgehe erstmal. Also ich kann natürlich dann auch noch schlecht mit Geld umgehen und mich richtig reinreiten, aber nichtsdestotrotz ist es einfach zu wenig. So, und ich glaube, allein sich das klar zu machen, dass es nicht alles individuell ist, kann einfach ein Stück Stress rausnehmen. Ja, das macht es nicht besser, aber es nimmt ein Stück diese Schuldschiene dann auch noch raus. Ja.
Es macht die Situation erklärbarer. Ne? Also das, finde ich, ist so häufig ein... Natürlich, es ändert nichts konkret, aber es gibt mir die Möglichkeit, eine andere Perspektive auf die Situation zu haben. Und die andere Perspektive ist vielleicht dann am Ende die Voraussetzung, dass ich mich darin anders verhalte. Ich muss gerade an Angst denken, weil häufig machen uns ja Dinge Angst, die wir nicht verstehen, die wir nicht überblicken, die irgendwie größer sind. Und in dem Moment, wo wir uns damit auseinandersetzen, verliert ja häufig das, was uns Angst macht, auch so ein Teil seines Schreckens. das ändert noch nicht die Situation, aber ich habe dann andere Möglichkeiten, mit etwas umzugehen. So, bei Geld finde ich, das ist so irre, ne? Weil diese strukturelle Macht am Ende von dem System, in dem wir leben, die ergreift wirklich jeden von uns bis ganz tief in Glaubenssätze und ja, wie wir mit der Welt umgehen. Es ändert nichts daran, aber es ist hilfreich, sich das vor Augen zu führen, dass man selber nicht, also ich erwische mich da auch voll oft bei, wie ich irgendwie darüber denke, okay, wie kriege ich das hin? Und also ich, keine Ahnung, ich habe dir vor der Aufnahme erzählt, ne, irgendwie so, ja, okay, cool, hier Online-Kurs, jetzt weiß ich, wovon ich bis vielleicht im Januar lebe, so, ne? Das ist auch am Anfang der Selbstständigkeit gar nicht so, was weiß ich, geil. Aber mir hilft es in dem Moment wirklich auszuzoomen und zu sagen, ja, okay, aber das ist halt, ich habe halt auch diese Gedanken einfach, weil wir in einem System leben, in dem wir leben. Es gibt, du hast es mit der Farm vorhin erzählt, es gäbe genügend Möglichkeiten, diese Welt so zu gestalten, dass alle genug zu essen und zu trinken haben und wir und weniger jetzt so abhängen würde von individueller Lohnarbeit. Aber es ist halt nicht so.
Ja, genau so. Und wenn ich da raus will, das war ja sozusagen auch mein Gedanke damals vor 10, ich war ja nie angestellt, ich war ja immer selbstständig. Mhm. Und trotzdem habe ich natürlich also Zeit für Geld gearbeitet, quasi, ja, als Therapeutin. Und die Idee, da rauszuwollen, ja, das war natürlich ein ganz gewagter gewagter Gedanke sozusagen. So, man, natürlich gibt es Möglichkeiten, aber man hat auch das volle Risiko zu scheitern, quasi. Das ist eben bei Selbstständigkeit so. Und deswegen ist das halt auch nicht für alle was. Also das, früher habe ich immer gedacht, warum sind nicht mehr Leute selbstständig? Inzwischen verstehe ich das mehr, weil das, dieses sich ständig selbst zu strukturieren, ständig auch nicht zu wissen, klappt das, verdient man genug, hat man am Ende des Jahres, kriegt man die Steuer bezahlt und all diese Dinge, die damit verknüpft sind, die sind einfach gar nicht für alle was. So. Und ich wäre ein Fan davon, dass halt Arbeitgeber einfach auch gerechter zahlen, schlicht und einfach so. Ich glaube eben, was wichtig ist, und das war für mich auch ein langer Weg, ist natürlich mein Verhältnis ganz zu Geld mehr zu klären. Also was für Bilder ich dazu im Kopf habe, aber auch was für Überzeugungen. Und ich glaube nicht, dass das alles ändert. Also so esoterisch bin ich nicht so, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist. Also für mich war natürlich auch, wer Geld hat, weißt du, Geld macht einen schlechten Charakter. So, und zu kapieren, dass es natürlich nicht so ist, sondern ich glaube tatsächlich, Geld multipliziert Charakter. So, also es kommt deutlicher zum Vorschein auf jede Art und Weise. Also, und all diese Dinge, aber auch wirklich mal zu klären, wofür gebe ich mein Geld aus? Also auch das mal eine Zeit lang aufzuschreiben, wirklich alles aufzuschreiben, das war super ernüchternd. sehr, sehr ernüchternd für mich zum Beispiel. Also zu realisieren, für was für einen Schrott ich zum Teil einfach Geld ausgebe und dann wieder, wo es mir dann fehlt, wo es eigentlich wichtig ist. So. Und ja. Aber eben, ich finde, also wir können das überhaupt nicht in der Tiefe behandeln hier, aber was für mich wirklich wichtig ist, ist zu sagen, dass Geld oftmals kein persönliches Versagen ist. Also, sondern wirklich, wenn man so und so viel Geld hat in der Welt, wo alles kostet, ja, hat man unter Umständen eben einfach zu wenig davon, wenn man einfach nicht gut bezahlt wird, schlicht und einfach so.
Ja. Ja, es ist, glaube ich, ein super, also es ist voll das interessante Ding, weil Punkt 1, was du gerade gesagt hast, ja, aufschreiben vielleicht mal, wofür ich überall Geld ausgebe. Ich gehe ja dann in dem Moment maximal auf die Spannung zu. So, ne, das Thema, was mich eh irgendwie stresst und da jetzt auch noch Buch zu führen oder was auch immer, das ist ja echt keine Aufgabe, die irgendwie Freude macht, so. Das ist eine Sache und dann, was du gerade sagst, ich würde noch weitergehen, es ist eigentlich zum Großteil wirklich Glückssache, ja. Also, in welche Familie ich geboren werde, in welches Land ich geboren werde, wie da jetzt die finanziellen und zwischenmenschlichen Hintergründe sind, das ist wirklich so, es ist einfach eine Lotterie. So, es ist eine Lotterie. So, das ist Punkt 1 und dann ist einfach innerhalb dessen so, ne, wo ich jetzt in dieser Lotterie einen Startplatz kriege, dann so ungleich halt einfach in der Gesellschaft nochmal, also Chancen und Bildungsungleichheit und so, das sind alles Themen, die wir hier nicht abschließend behandeln können, sowieso niemand, aber erwähnen können vielleicht. Und gleichwohl, und das finde ich ist jetzt so das Spannungsfeld, was aufkommt, es ist richtig krasse Glückssache, in welche Startvoraussetzungen ich habe und was das mir dann für einen Handlungsspielraum gibt. Und trotzdem habe ich häufig irgendeinen Spielraum oder kann ja mit dem, von dem Punkt aus, wo ich bin, gucken, okay, was kann ich jetzt machen? Ne? Also das heißt, ja, es ist eine Riesenglückssache und es ist unfassbar ungerecht und trotzdem habe ich ja irgendwie die Möglichkeit, im Kleinen oder irgendwie was zu tun. So, ne? Und da darin sich zu bewegen, anzuerkennen oder die Realität so zu nehmen, wie sie ist, es ist voll unfair und voll ungerecht und voll ungleich verteilt und gleichzeitig habe ich trotzdem eine Selbstverantwortung für mich und eine Möglichkeit vielleicht, ich also weiß nicht, das finde ich so, was hierbei gerade so kommt, wie kriege ich das unter einen Hut? Ich weiß nicht, ob das immer geht, ne? Aber das ist, glaube ich, also das ist einfach was in mir dazu gerade kommt.
Ja, und ich glaube, das, und was ist mir halt, was sind mir Dinge wert? Also auch da, wenn ich eine Pause zwischen Reiz und Reaktion mache, dass ich irgendwas haben will, ist es das wirklich wert? Also ist mir das, was ich kaufe, das an Arbeitszeit eigentlich wert? Aber auch wenn ich was verändern will, muss ich, habe ich Kosten, also interne und also Arbeitskosten. Ja, es was immer ich tun will, es wird nicht einfach so passieren, sondern es ist viel, viel Arbeit. Also die ersten Jahre hier zum Beispiel mit dem Online-Business habe ich einfach 70 Stunden gearbeitet. So, also und zwar nicht einen Monat lang, sondern einfach mehrere Jahre lang. So, weil es einfach so, so viel war. Früher hatte ich mich da nicht durchgebissen. Das war der richtige Zeitpunkt. So, ich habe mich durchgebissen. Aber eben auch das zu gucken, weil es macht uns halt wahnsinnig unzufrieden, wenn wir denken, wir wollen das, aber eigentlich wollen wir die Arbeit auch nicht reinstecken. So. Und leider kriegen wir immer nur die Spitze des Eisberges bei Leuten mit, ja, die bekannt sind oder die es geschafft haben, so. Und sehen nicht, was sie für eine Arbeitsleistung dahinter haben, so. Und trotzdem muss man sagen, die meisten Millionäre in Deutschland haben es geerbt. Ja, das
ja, genau.
Einfach, so muss man einfach so sagen. Ja, aber wirklich einen Realitätsabgleich zu machen. Also was ist wirklich real und eben sich nicht darin einfangen zu lassen, dass man nicht genug ist, nur weil man einen normalen Beruf hat. So, also das ist einfach, das macht einfach total unglücklich, wenn ich immer denke, ich müsste mehr sein, mehr können, mehr leisten. So, also ja, und wo ist der Punkt, wo ich Frieden finde mit dem, wo ich bin und was ich tue? So, oder muss ich wirklich was verändern und dann auch die Arbeit und die Energie investieren?
Ja, es ist tatsächlich eine Frage. Also es kann ja auch nur jeder für sich und immer wieder beantworten, weil genau. Dieser Punkt, der sich ja auch wahrscheinlich verändert über ein Leben oder über ein Jahr.
Auf jeden
und
Fall.
Da ist es total, also es resoniert natürlich sehr, was du sagst mit der Zeit, die du in Online-Business steckst. So, das ist ganz witzig, ne? Ich bin ja da an einem ganz anderen Punkt so und erlebe das ja selber, ne? Einfach so auf meine Weise, was heißt das, ne? Wie viel steckst du da rein? Ich mache Humans Are Happy jetzt den Podcast seit 4 Jahren so, ne? Und bin jetzt dabei, langsam so eine Online-Klasse zu machen und Dinge daraus entstehen zu lassen, das ist so fucking viel Arbeit. So, na, aber ich mach's halt auch nicht nur fürs Geld, sondern da ist ja auch was anderes hinter. So der Wunsch, das weiterzugeben oder irgendwie so was in eine Form zu gießen, was ja auch mit reinspielt. Also das finde ich, das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt. Mache ich es jetzt nur fürs Geld oder verbinde ich da vielleicht auch Ziele und Sachen, die mir wichtig sind, miteinander?
Genau, das sagen aber zum Beispiel auch ganz viele erfolgreiche Menschen sagen, wenn du das nur fürs Geld machst, lass es lieber. Dann wirst du nicht erfolgreich werden. So, weil du hast dann ganz kurzfristiges Denken. Du willst eigentlich deinen Kunden eigentlich nur das Geld abnehmen und gar keinen Wert liefern. Und da hängen ganz an dieser Überzeugung zum Beispiel hängen dann eben auch ganz viele Verhaltensweisen, die uncool sind und die sich überhaupt nicht auszahlen langfristig. Und der Ist er Simon Sinek? Heißt er Sinek?
Simon
Sinek.
Simon Sinek.
Sinek, genau. Er hat ja auch diesen Begriff von The Long Game und Short Game geprägt und halt das eben, wenn du wirklich das lange Spiel spielen willst, musst du Menschen glücklich machen mit dem, was du tust. Und zwar langfristig. So, und Short Game ist halt, ich mache so ein Ponzi-Scheme auf und verkaufe dir was und die anderen verkaufen das auch und ich krieg immer was ab und das geht ein halbes Jahr und dann habe ich zwar Kohle gemacht, aber alle anderen verklagen mich. So, das ist sozusagen das Extreme auf der anderen Seite. Und ja, und dass wir da eben klar machen, was möchte ich denn auch vielleicht in die Welt geben? Und tatsächlich kann man, auch das habe ich irgendwann mal gelesen und habe da lange drüber nachgedacht und dachte, ja, das stimmt. Je mehr Menschen jemand glücklich macht, desto reicher wird diese Person.
Auch monetär?
Auch monetär, ja. Also wenn du etwas hast, was Menschen wirklich zufrieden auch macht und ihnen wirklich einen Mehrwert gibt, dann werden sie es kaufen. Und je mehr Menschen das betrifft, desto reicher wirst du werden. Das kann ja auch was Banales sein wie ein Computer. Also, aber eben viele Menschen wollten den haben und wollten sehen den als Mehrwert. So, ja, und dann verdienst du Geld. So, das ist viele denken immer, wenn sie was, auch wenn sie überlegen, was zu verkaufen, so was ihnen gefällt. Das ist relativ uninteressant, sondern das ist das, was eben für andere wirklich einen Mehrwert hat. Und letztlich funktionieren auch Freundschaften so, alles funktioniert so, ja. Wenn ich mich immer so verhalte, dass keiner mit mir Lust hat, Zeit zu verbringen, werde ich sehr viel Zeit für mich haben, so, weil irgendwann, so. Oh Mann. So, wenn ich aber mich so verhalte, dass andere gerne mit mir zusammen sind, werde ich irgendwann sagen müssen, oh, ich möchte auch mal Zeit für mich haben und nicht jede Angebot anzunehmen, so. Und letztlich ist das Geheimnis von Erfolg, dass ich etwas habe, was anderen wirklich einen Mehrwert gibt.
Und von Glück, by the way, weil das finde ich total spannend, was du gerade gesagt hast. Was ist für mich werthaltig? So, ne? Weil Glück ist ja sowas Individuelles, ob es jetzt das große Lebensglück ist oder einfach ein positiver Effekt, also eine Situation. Das ist immer nur irgendein Ereignis muss eintreten, das für mich werthaltig ist, damit ich glücklich sein kann oder Glück empfinden kann. Und das finde ich eigentlich ganz interessant oder irgendwie auch sehr passend, dass wir jetzt so an diesem Punkt im Gespräch da rauskommen. So, es liegt eigentlich daran, was ist für dich werthaltig. So, und das kann dann auch Wert schaffen für vielleicht für andere oder.
Ja, also Ziele und Geld und alles ist halt einfach für mich ganz viel damit zu verknüpft, zu dem, macht es einen Sinn für mich? Also gibt es, ja, macht es einen Sinn? Bringt es mich dahin, wo ich hin möchte? Weil das muss ich immer wieder überprüfen. So, bin ich auf dem für mich richtigen Weg? So, ist das für mich gut, wo ich bin und wo ich unterwegs bin? Was muss ich dafür lernen und auch zu akzeptieren, dass ich immer weiter lernen muss, wahrscheinlich, wenn ich etwas besser können möchte oder was neu in mein Leben bringen möchte und das immer wieder auch anstrengend ist, von Neuem anzufangen. Und manchmal denke ich, oh nee, nicht schon wieder. So. Aber ja, je nachdem, wie sehr ich das halt möchte, so, also ich würde zum Beispiel gerne noch in diesem Leben noch lernen, noch besser zu schreiben, aber das heißt halt, ich muss mich damit beschäftigen und nochmal auch anfangen zu lernen. So, und ja, das macht halt das Leben, für mich macht das Leben aus, immer wieder neu zu lernen und da drin einen Sinn zu sehen und auch Freude dran zu haben, so. Aber ja, das ist die Grundlage, wenn ich Ziele setze, ja, wo ist die Freude, wo will ich auch hin, was bringt es mir dann, auch wenn es unterwegs auch anstrengend ist.
Ja, auch klar. Also das finde ich, den Satz, den du gerade gesagt hast, der klingt noch nach. Ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, aber in mir ging sofort so ein zweistufiges Bild auf. Zahlt das, was ich hier mache, auf mein Ziel ein? Und zahlt mein Ziel, ist das, was eigentlich wirklich, was ich will, ne? Also die Vision, die dahinter ist, ist es eigentlich meine Vision, ne? Also das finde ich so, ne, das meinte ich mit dem zweistufigen. Zahlt das, was ich mache, auf das Ziel ein, was ich habe? Und zahlt das Ziel, was ich habe, eigentlich auf die Version ein, die ich sein will? So, und das sind gute Checkpoints wahrscheinlich. Ja, okay.
Dann entlassen wir euch in das neue Jahr 2025.
Ja, mit hoffentlich richtig vielen schönen Zielen und auch Momenten, in denen es nicht immer um Zielrichtung geht, sondern
genau.
Um da, wo man gerade ist.
Genuss ist auch schön. Ein wichtiges Ziel.
Genau. Wir unterhalten uns am Ende des Jahres mal darüber, wie genussvoll das war.
Guter Plan. Ja, sehr gut, dann, Dami. Leo, vielen Dank.
Danke dir. Das war ein schöner Start in den Tag für mich heute, diese Aufnahme.
Ja, richtig dann gut. Und vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Danke fürs Hören. Danke, Dami. Ciao.
Tschüss.